ARD Sounds.
Die Hamburger Anwältin Gülpinar ist Gleitschirmfliegen in den Dolomiten, als sie ein überraschender Anruf erreicht. Ab sofort gibt es Wichtigeres als den Rausch der Lüfte. Sie fährt zurück. Es gibt diesen einen Mandanten, den sie unbedingt vertreten will. Und den besucht sie jetzt in U-Haft, im Hochsicherheitsgefängnis Celle.
Das war dann mein erster Besuch, den ich überhaupt mitgemacht habe mit einer Trennzelle. Also mit so einer Trennscheibe, was ja für terroristische Verfahren üblich ist.
Alles ist ganz anders, als Pinar es kennt. Hier herrscht die höchste Sicherheitsstufe. Das ganze Gefängnis beeindruckt sie ziemlich, aber vor allem diese Trennscheibe zwischen sich und ihrem Mandanten.
Weil man ja überhaupt keinen Kontakt, keinen direkten Kontakt zum Mandanten hat.
Der Mann, den sie da jetzt trifft, das ist Abdel Ghani Massoudi, ein mutmaßlicher Helfer der Terroristen. Er soll die Attentäter vom 11. September unterstützt haben, die Todespiloten von Hamburg. Sein Fall, das ist der Fall, den Gülpinar unbedingt haben will. Ein Terrorprozess. Sie sitzt ihm gegenüber und greift zum Telefonhörer. Den braucht sie, um mit Massoudi sprechen zu können, durch die Trennscheibe. Ihr hört Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11. Ein Podcast von Charlotte Horn und mir, Constanze Nastarowitz. Das hier ist Folge 4. Angeklagt.
Im Grunde hat er nur gesagt, das darf ich schon sagen, das, schön, Sie zu sehen.
Gülpinar fragt ihren Mandanten, wie es ihm geht.
Herr Massoudi ist ein sehr reaktionsarmer Mensch, also auch kaum Mimik tatsächlich. Ein sehr langsamer Mensch, sodass man überhaupt nicht einschätzen kann, was er eigentlich denkt und fühlt. Es ist eigentlich immer gleichbleibend gewesen.
Irgendwie undurchschaubar, ihr neuer Mandant. Pinar fragt Massoudi noch, ob sie irgendwas für ihn regeln kann, außerhalb der Gefängniswände. Sie reden bei diesem ersten Treffen also eher über Organisatorisches, noch nicht über die Vorwürfe. Und zur Verabschiedung klärt die Anwältin ihren Mandanten auf.
Ja, dass alles, was er mir schreibt, gelesen wird und dass ich in 3 Tagen wiederkomme.
Ab da besucht sie ihn 2-mal pro Woche in U-Haft. Und sie gräbt sich ein in seinen Fall. Immer tiefer und tiefer. Die Anklage wirft dem 30-jährigen Marokkaner vor, Mitglied in der sogenannten Hamburger Zelle gewesen zu sein. Also in der Gruppe rund um die Todespiloten von New York. Massoudi soll die Gruppe unterstützt haben, mit verschiedenen Hilfsleistungen, so die Ankläger. Und sie glauben, dass Massoudi ideologisch ähnlich tickt wie die Terroristen. In der Wohnung des Angeklagten hat die Polizei nämlich unter anderem ein Video mit Hetzreden eines Islamisten gefunden. Und Gülpinar, die will sich jetzt für ihn einsetzen, seine Rechte verteidigen. Ich finde das echt heftig. Also die Vorstellung, einen vermeintlichen Terrorhelfer zu verteidigen. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich hätte auch keine Lust, mit dem in der Öffentlichkeit in eine Ecke gestellt zu werden. Aber Gülpinar, der ist das, glaube ich, ziemlich egal, was andere über sie denken. Die macht einfach, was sie für richtig hält. Scheiß auf die Konsequenzen. Und das schon lange.
Ich habe einem kleinen Faschisten die Nase gebrochen.
Okay. Naja, also dieser Vorfall, das war auf einem Markt in Bagdeheide. Da war Pinar noch ein Teenie. Als sie 15 war, ist sie nämlich mit ihrer Mutter aus Istanbul nach Schleswig-Holstein gezogen.
Und da waren so junge Neonazis. Und der eine sagte zu mir, Türken müsste man vergasen. Und da ist mir die Hand ausgerutscht.
Später an der Uni als Jurastudentin hat sie sich die Haare rot gefärbt und Punkmusik gehört. Sowas hier zum Beispiel, die goldenen Zitronen. Sie erinnert sich noch ganz genau an einen großen Studentenstreik Ende der 80er.
Ich besetzte damals das Präsidentenbüro.
Na klar, was sonst? Heute im Interview mit mir in ihrer Kanzlei in Hamburg, da sind die Haare nicht mehr rot. Da sitzt sie mir im eleganten Nadelstreifenjackett gegenüber. Aber an der Wand hängt ein Bild eines Boxkampfes. Und dieses angriffslustige Funkeln in den Augen, das ist auf jeden Fall noch da, finde ich. Auf ihren großen Terrorprozess 2003 bereitet sie sich akribisch vor. Aber so selbstbewusst Pinar auch ist, ihr ist auch schnell klar:
Ich kann diesen Prozess nicht alleine führen, dafür bin ich viel zu jung und viel zu unerfahren.
Sie weiß, sie steht unter Beobachtung. Ihr ist sehr bewusst, was viele Kolleginnen und Kollegen von ihr denken. Gerade erst zugelassen und dann gleich so ein Prozess.
Da darf Frau nicht allzu viele Fehler machen.
Pinar holt sich einen erfahrenen Verteidigerkollegen mit ins Boot. Michael Rosenthal. Der kennt sich gut aus. Und er ist jüdischer Abstammung.
Was dann letztendlich sehr wichtig war, dass Herr Mosudi dann von einem jüdischen Menschen und einer Frau verteidigt wurde. Aber das wusste er auch, aber es war dann alles okay für ihn.
Sie lächelt, während sie das sagt. Dieses bisschen schlitzohrige Anwältin-Lächeln. Die Verteidigerkonstellation war vermutlich Zufall, aber in der Öffentlichkeit hilft ihnen das natürlich. Wie islamistisch und antisemitisch kann Mesudi mit solchen Verteidigern denn schon sein? Denn das wurde den Mitgliedern der Hamburger Zelle vorgeworfen. Pinar weiß natürlich, dass auch die Medien interessiert darauf gucken werden, wie der mutmaßliche Islamist sich denn so verhält. Vor allem gegenüber seiner Anwältin. Und deshalb läut sie Mesudi ein.
Okay, ist in Ordnung, wenn du mir nicht die Hand gibst. Aber wenn wir uns sehen und da die Presse gerade ist, dann hast du es zu machen.
Religiöse Traditionen hin oder her. Pinar gibt jetzt den Ton an.
Daran hat er sich auch gehalten. Also es war völlig klar, dass wir damit vorsichtig umgehen müssen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich vor riesigen Herausforderungen in meinem Leben stehe, dann mutiere ich immer so ein bisschen zum Planungsmonster. Dann schreibe ich To-Do-Listen und bereite mich bis ins letzte Detail vor. Bloß nichts vergessen. Minimale Tendenz zur Perfektionistin. Ähnlich geht's wohl jetzt auch den beiden Mesudi-Verteidigern in der Vorbereitung auf ihren großen Terrorprozess. Jetzt geht's nämlich ans Inhaltliche, an die Fakten. Genauer gesagt, Göpinar und ihr Kollege Rosenthal, die müssen sich jetzt mehr als 100 Akten drauf schaffen. 3 hohe Billigregale voller Akten, um genau zu sein.
Dann sind Rosenthal und ich für 2 Wochen aufs Land gefahren und haben überlegt, wie wir diesen Prozess beginnen.
2 Verteidiger, ein Haus auf dem Land und stapelweise Aktenordner. Klingt fast ein bisschen wie der Anfang einer romantischen Komödie.
Das war im Wendland in einem Bauernhaus mit einem riesigen Garten und einer riesigen Eiche. Und unter der Eiche stand eine Bierbank, auf der wir unsere Akten. Es war auch super schönes Wetter.
Idyllischer geht's ja kaum. Wobei ich in so einem Setting lieber ein gutes Buch lesen würde als Ermittlungsakten zum 11. September. Naja.
Da ist ja nicht überall was Wichtiges drin. Aber was für uns wichtig sein kann, in welche Richtung die Ermittlungen gingen und so weiter. Und erst gegen Ende hatten wir tatsächlich die Idee, okay, wir müssen hier mit einem Opening Statement beginnen, um zu zeigen von Anfang an, das geht hier in Richtung Freispruch.
Freispruch. Den will Pinar und nichts anderes. Ein ziemlich hochgestecktes Ziel. Kurz zuvor hatte es nämlich schon ein vielbeachtetes 9-11-Terrorverfahren in Hamburg gegeben. Gegen Munir el-Motassadek, einen Bekannten von Mesudi. Und Motassadek bekam keinen Freispruch, sondern eine Gefängnisstrafe. So soll es für Pinar und ihren Mandanten möglichst nicht laufen. Und da unter der Eiche im Wendland, da studiert sie dieses Vorgängerverfahren gegen Motassadek deshalb jetzt ganz genau.
Und hier ganz am Ende aber gleich ist eine sehr unscheinbare Tür, eine Stalltür.
Das ist Elke Spanner, eine Gerichtsreporterin und NDR-Kollegin von uns. Sie will uns eine ganz besondere Tür zeigen, am Strafjustizgebäude in Hamburg. Eine Tür, mit der sie viele Erinnerungen verbindet. Meine Kollegin Charlotte ist mit ihr unterwegs. Die beiden gehen an dem ziemlich imposanten Gebäude mit der breiten Steintreppe vorbei. Und dann biegt Elke in eine von Unkraut überwucherte Auffahrt ab.
Wahrscheinlich lösen wir gleich Alarm auf.
Ja, die beobachten uns bestimmt schon.
Dass wir hier mit Mikro langlaufen. Ja. Wahrscheinlich sind wir schon längst im Visier von irgendwie Kameras. Genau, das ist halt noch dieser extra Eingang. Und damals mussten wir halt irgendwie immer hier durch.
Jetzt stehen die beiden direkt davor. Eine dicke, wuchtige Tür mit ganz schön vielen Warnschildern dran. Bitte einzeln eintreten. Fotografieren und filmen nicht gestattet. Gepäck verboten. Und diese Tür, die ist der Besuchereingang in den Gerichtssaal 237, den Saal für Prozesse mit der allerhöchsten Sicherheitsstufe und deshalb auch mit verschärften Einlassregeln. Übrigens hat Elke einen NDR-Podcast, der genauso heißt, Gerichtssaal 237. Darin berichtet sie über True-Crime-Fälle, die dort verhandelt werden. Als Gerichtsreporterin ist Elke nämlich immer mit dabei, wenn im Gerichtssaal über ein Verbrechen verhandelt wird. Im Gespräch mit ihrer Kollegin schildert Elke ihre persönlichen Eindrücke und erklärt, warum Urteile manchmal ganz anders ausfallen, als man vielleicht denken würde. Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD Sounds App. Da, in diesem Gerichtssaal, hat er stattgefunden. Der weltweit erste 9-11-Prozess. Der mit einer Haftstrafe endete. Einige Monate vor dem Prozess gegen Abdel Ghani Massoudi, also Gülpinars Mandanten. Und Elke, die ist damals mit dabei. Genauso wie über 100 weitere Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland und der ganzen Welt. In diesem Saal 237, der für den Riesenprozess und den Riesenandrang extra nochmal aufgerüstet wurde, sicherheitstechnisch. Der Prozess gegen Munir El-Motassadek.
Der 27-jährige Marokkaner soll die Hamburger Gruppe um den mutmaßlichen Attentäter Mohammed Atta logistisch unterstützt haben.
Munir El-Motassadek kam Mitte der 90er aus Marokko nach Deutschland. Er hat Elektrotechnik an der TU Hamburg-Harburg studiert und dann irgendwann Mohammed Atta kennengelernt, den mutmaßlichen Kopf der 9-11-Gruppe in Hamburg. Dass Motassadek jetzt, im Oktober 2002, hier im Saal 237 vor Gericht erscheinen muss, das ist ein Riesending. Weil es das erste Mal ist, dass man einem mutmaßlichen Unterstützer der Attentäter vom 11. September den Prozess macht. Und dann auch noch in Hamburg. In der Stadt, in der drei der Todespiloten lebten.
Man wollte natürlich, dass Hamburg jetzt hier die Attentäter, die da in der Vorbereitung eingebunden waren, ist natürlich dann auch hart aburteilt dafür. Also es gab eine große öffentliche Aufmerksamkeit, eine internationale Aufmerksamkeit. Es gab eine gespürte Erwartungshaltung. Das war irgendwie zu spüren, finde ich.
Gerichtsreporterin Elke Spanner beobachtet das Verfahren damals für die Tageszeitung Taz. Sie sitzt im Zuschauerbereich. Der ist durch eine kugelsichere Glaswand vom eigentlichen Gerichtssaal getrennt. Nicht nur der ganze Sicherheitsaufwand drumherum ist beeindruckend, findet Elke, sondern irgendwie auch dieser Saal selbst.
Der ist so mit dunklem Holz vertäfelt, also schon so ein Saal, wenn man da so reinkommt, glaube ich, also als Angeklagte würde ich da nicht reinkommen wollen. Ich glaube, da muss man erstmal schlucken, das ist schon alles so sehr ehrfurchtserregend, finde ich.
Elke ist von Anfang an klar, in diesem Prozess, da darf sie keine Minute verpassen.
Weil es alles schien so wahnsinnig von Bedeutung zu sein, was da passiert ist.
Sie ist auch dabei, als die Bundesanwaltschaft die Anklage gegen Motassadek verliest. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum Mord in über 3000 Fällen. Elke weiß noch genau, wie der Terrorverdächtige das erste Mal in den Gerichtssaal geführt wird.
Der kam so rein und ich glaube, so wegen seiner Statur sah der halt unheimlich harmlos aus. Ja. So ein kauziger Technikstudent irgendwie.
Ein kauziger Technikstudent, der auch mal ins Trainingslager von Al-Qaida nach Afghanistan gereist ist. Und dem vorgeworfen wird, eine Kontovollmacht für einen der späteren Todespiloten gehabt zu haben. Im Gerichtsprozess ist dann Thema, was Motassadek sonst noch alles für Hilfsdienste für seine Bekannten rund um Mohammed Atta geleistet haben soll, während die im Ausland waren. Also in Afghanistan und beim Flugunterricht in den USA, kurz vor den Anschlägen. Er hat die Miete für sie beglichen, hat ihre Gasrechnung gezahlt, einen Handyvertrag gekündigt und ihren Semesterbeitrag übernommen. Aber das ist ja noch nicht automatisch kriminell, sollte man meinen.
Das war so ein bisschen diese Herausforderung in dem Prozess, weil diese Unterstützungshandlungen alles eigentlich irgendwelche Handlungen waren, die für sich genommen erstmal so ganz alltäglich daherkommen. Ne? Also er hatte ja keine Flugausbildung gemacht, er hat nicht im Flugzeug gesessen, deswegen hat er ja noch gelebt, sondern er hat andere Sachen gemacht.
Aber Motassadek soll eben gewusst haben, dass das von ihm überwiesene Geld durchaus auch für die Pilotenausbildung der späteren Attentäter genutzt wird. Die Unterstützungshandlungen scheinen in diesem Fall eben doch nicht so harmlos zu sein, wie sie erstmal klingen.
Das wurde halt seitens der Ermittler und der Bundesanwaltschaft in diesen Kontext der Anschläge eingeordnet und wurde gesagt, das war eine Unterstützungsleistung, weil er dadurch, dass er den Semesterbeitrag überwiesen hat, zum Beispiel verschleiert hat, dass der andere gar nicht in Hamburg war, sondern dass er gerade sonst wo unterwegs war, um Terroranschläge vorzubereiten. Und um solche Sachen ging es. Also so eigentlich alltägliche Handlungen, die aber in einem Kontext, in dem das Ganze stand, dann als Terrorunterstützung ausgelegt wurden seitens der Bundesanwaltschaft.
Aber dafür muss die Bundesanwaltschaft beweisen, dass der Angeklagte wirklich eingeweiht war in die Anschlagspläne. Die Verteidigung wiederum beharrt darauf, dass Motassadek unschuldig ist, dass seine Hilfsdienste also quasi nur harmlose Freundschaftsdienste waren. Und auch er selbst bestreitet vor Gericht, in die Pläne der Attentäter eingeweiht gewesen zu sein. Anklage und Verteidigung, das sind ja immer die beiden Fronten in so einem Prozess. Das kennt die Gerichtsreporterin und Juristin Elke natürlich. Aber in diesem Prozess, da kommen ihr die Fronten irgendwie besonders verhärtet vor. Weil die Dimension so riesig ist, glaubt sie. Über dem Prozess hängt so ein Gefühl.
Entweder klären wir hier gerade so ein Weltereignis auf und wir verurteilen jemanden, der für dieses Weltereignis verantwortlich ist. Oder hier passiert gerade ein großes Unrecht, weil der wirklich nur eine Banküberweisung getätigt hat. Und dazwischen bewegte sich das.
Und das alles, das könnte auch juristisch wegweisend sein. Das spürt Elke vielleicht schon damals.
Was bei Motassadek das große Thema war, ist jetzt eine einzelne Banküberweisung, ein Terrorakt. Und das ist zum Beispiel was, was später bei den ganzen Prozessen gegen die IS-Rückkehrerinnen auch eine große Rolle gespielt hat, weil das oft Prozesse waren gegen Frauen dann überwiegend, die ja nicht selber für den IS gekämpft haben. Die hatten nicht selber eine Waffe in der Hand, sondern die sind halt mit ihrem Mann nach Syrien gegangen und haben dem dann den Rücken freigehalten, letztendlich damit er gekämpft hat. Und das ist eine Frage, die da auch eine große Rolle oder die immer prozessentscheidend war. Und das hatte ich so in der Form das erste Mal bei dem 9-11-Prozess erlebt.
Und noch etwas erlebt Elke in dieser Form zum ersten Mal. In dem Prozess sagen amerikanische Angehörige von 9-11-Opfern aus. Als Nebenkläger. Eine Amerikanerin erzählt zum Beispiel von ihrem Mann. Der hatte als Feuerwehrmann versucht, andere Menschen aus dem World Trade Center zu retten. Er selbst ist dabei ums Leben gekommen. Als Elke diese Schilderung im Gerichtssaal hört, da hat sie einen Kloß im Hals.
Weil sie dann erzählt hat, sie hat auch zwei Kinder gehabt, so wie sehr die Kinder ihren Vater vermissen würden. Und es ging dann stundenlang um dieses unfassbare Leid dieser Familie, was ja auch da ist und was natürlich auch Raum bekommen muss.
Elke berührt gerade diese Aussage sehr. Anders als viele andere deutsche Journalistinnen im Saal hat sie Bilder im Kopf. Nicht aus dem Fernsehen, sondern von vor Ort, aus New York. Eine Woche nach dem 11. September, da stand sie nämlich selbst noch vor den Ruinen des World Trade Centers. Sie besuchte eine Freundin, ein lange geplanter Trip. Im Gerichtssaal hat Elke also vermutlich noch diese Ruinen vor Augen und diese Luft, die ihr fast sandig vorkommt. In der Nase, im Mund, in den Augen, überall. Und die vermissten Plakate mit den Fotos. Und jetzt, ein gutes Jahr später, hört sie die dazugehörigen Geschichten. Im Saal 237 in Hamburg.
Aber normalerweise muss man sagen, ist so ein Gerichtssaal nicht der richtige Ort dafür. Weil sie natürlich nichts dazu sagen konnte, wer sind die Attentäter, was hatte Motassadek damit zu tun, was hat er gewusst, wer hat was gemacht. Dafür war sie keine Zeugin. Sie war Zeugin, um zu erzählen, was für ein unfassbares Leid ausgelöst worden war. Und das ist ungewöhnlich. Normalerweise versucht man halt die Prozesse eher nicht so emotional werden zu lassen.
Eben auch, um die Stimmung vor dem Urteil nicht zu stark kippen zu lassen, gegen den Angeklagten. Und da ist noch was anderes, das ungewöhnlich ist in diesem Prozess. Die Beweislage ist nämlich ziemlich schwierig, auch wegen der mangelnden Kooperation der Amerikaner. Die hatten zu dem Zeitpunkt ja auch schon einige Terrorverdächtige in Gewahrsam und auch schon einige Verhöre geführt. Aber die Protokolle dieser Verhöre, die kriegen die Prozessbeteiligten nicht immer vollständig zu lesen. Was wirklich problematisch ist, weil da ja vielleicht wichtige Details drin gesteckt hätten für den Prozess in Hamburg. Entlastende Details vielleicht auch. Stattdessen landen jetzt oft Dokumente vor Gericht, die teilweise geschwärzt sind. Elke bekommt den Eindruck, hier wird gefiltert.
Das war tatsächlich irgendwie ein Dilemma, ne? Dass man auf der einen Seite so eine Erwartungshaltung schon gespürt hat. Deutschland soll die Attentäter jetzt verurteilen, weil sie aus Deutschland kommen. Auf der anderen Seite haben aber diejenigen, die die Erwartungen ausgedrückt haben, letztendlich Beweismittel zurückgehalten. Also das widersprach sich und das war auch immer mal wieder Thema im Prozess.
Ich finde das ganz schön heftig zu hören. Klar, Deutschland steht damals an der Seite der USA. Insbesondere damals, nach so einem schockierenden Ereignis. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass unsere Gerichte nicht abhängig von der Kooperation eines anderen Staates sind, unabhängig arbeiten können.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Weltweit zum ersten Mal hat ein Gericht einen Angeklagten wegen der Anschläge vom 11. September verurteilt. Das Hamburger Oberlandesgericht sprach den Marokkaner Elmottaz Sadek der Beihilfe zum Mord in mehr als 3000 Fällen für schuldig und verhängte die Höchststrafe, 15 Jahre Gefängnis.
Der Fall geht noch durch einige weitere Instanzen. Am Resultat ändert sich aber nicht allzu viel. Mottaz Sadek bleibt bis 2018 in Haft in Hamburg-Fuhlsbüttel. Dann schieben ihn die deutschen Behörden nach Marokko ab. Diesen Prozess und dieses Urteil hat die Hamburger Anwältin Gülpinar also im Kopf im Sommer 2003, als sie und ihr Kollege im niedersächsischen Wendland im Garten mit der großen Eiche sitzen und sich auf die Verteidigung ihres Mandanten im 9-11-Prozess Nummer 2 vorbereiten. Die beiden überlegen jetzt, was sie anders machen könnten bei ihrem Terrorverdächtigen. Abdel Ghani Massoudi.
Weil wir eben ganz anders starten wollten als die öffentliche Meinung zum Mottaz Sadek-Prozess.
Sie suchen die beste Strategie, ihn rauszuhauen. Auch wenn die Zeichen wo eher gegen sie stehen. Die beiden wollen ja einen Freispruch und keine Haftstrafe. Und dann kommt ihnen eine Idee. Sie brauchen einen Knall zu Prozessbeginn. Etwas, worüber dann alle reden, worüber die Medien berichten. Sie brauchen ein richtig gutes Opening Statement. So ein Opening Statement, das ist so eine Art erste Ansprache der Verteidiger vor Gericht und kann helfen, um den Ton zu setzen am Anfang eines Prozesses. Heute gibt's das häufiger, aber zu der Zeit, 2003, da ist das noch eher ungewöhnlich, erklärt mir Gülpinar. Aber ungewöhnlich, das ist gut für Pinar. Weil ungewöhnlich signalisiert, hier läuft jetzt was ganz anderes ab, als ihr alle erwartet. Auf diesen großen Moment bereitet sich Pinar ganz genau vor, auch optisch.
Ich hatte das allererste Mal in meinem Leben ein Kostüm an.
Und so steht sie dann da, am ersten Prozesstag, am 14. August 2003, im Gerichtssaal 237. Über dem schwarzen Kostüm mit Rock und Blazer trägt sie noch die dunkle Anwaltsrobe. Neben ihr ihr Verteidigerkollege Rosenthal und ihr Mandant, Abdel Ghani Massoudi. Ein eher unauffälliger Mann, schmale Schultern, ungewöhnlich hohe Stirn. Er blickt verstohlen zu den Kameras.
Die gesamte internationale Presse. Und dann wir.
Hat man da Lampenfieber oder macht man davor nochmal eine Meditationsübung? Wie kommt man rein in diesen Moment?
Das ist wirklich sehr witzig. Diese Frage kriege ich sehr, sehr häufig gestellt. Aber nein, hatte ich überhaupt nicht. Ich war ja vorbereitet.
Bevor Gülpinar ihr Opening Statement halten kann, ist erstmal der Bundesanwalt dran. Der verließ die Anklage. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Beihilfe zum Mord in rund 3000 Fällen. Für die Bundesanwaltschaft scheint ganz schön viel gegen Pinars Mandanten zu sprechen. Alle im Gerichtssaal erfahren jetzt, genau wie andere Mitglieder der Hamburger Zelle ist auch Massoudi nach Afghanistan gereist, in ein Ausbildungslager von Al-Qaida. Und in Hamburg wiederum, da soll er, um es mit den etwas sperrigen Worten der Bundesanwaltschaft zu sagen, eine maßgebliche Rolle bei der Verschleierung der Lebensverhältnisse von Mitgliedern der Hamburger Zelle gehabt haben. Also ähnlich wie Mota Sadek, der erste 9/11-Angeklagte. Auch Massoudi soll Krankenkassenbeiträge, Studiengebühren oder die Rundfunkgebühr übernommen haben. Also, kleiner Hint, zahlt eure Rundfunkbeiträge am besten selbst. Außerdem hat er zeitweise die Wohnung in der Marienstraße von Atta und seinem Mitbewohner übernommen. Irgendwann ist die Anklage verlesen. Und manch einer im Gerichtssaal denkt sich vielleicht, ziemlich klarer Fall. Ziemlich erdrückende Beweislage. So geht's mir zumindest, wenn ich das so höre. Aber dann sind Göpinar und ihr Kollege Rosenthal dran. Mit ihrem Opening Statement. Und darin säen sie ordentlich Zweifel. Hier mal ein paar Beispiele. In der Marienstraße 54 waren zeitweilig ca. 30 Personen gemeldet. Dies lässt sich durch eine Einwohnermeldeamtsanfrage nachvollziehen. Sind das alles Terroristen? Und es geht noch weiter. Ich zitiere, die Anklageschrift zieht den muslimischen Glauben des Herrn Massoudi heran. Eine 7 Jahre alte, vereinzelt gebliebene vermeintliche Bemerkung, dass er allgemein Anschläge gegen die USA befürworte. Sowie den islamistischen Inhalt einiger Videokassetten, die angeblich im Zusammenhang mit dem Angeklagten stehen. Islamismus und Anti-Amerikanismus lassen sich aber heutzutage bei einer Vielzahl junger marokkanischer Männer finden. Daraus eine ideologische Einbindung des Herrn Massoudi in die Gruppe um Atta zu schließen, geht fehl. Das Manuskript zum Opening Statement, also Kopien davon, verteilen die Verteidiger dann auch noch an alle Journalisten im Saal, erinnert sich Pinar. Und die Strategie des Opening Statements scheint sich auszuzahlen. Zumindest schreibt die Hamburger Morgenpost am nächsten Tag von einer überraschend scharfen Eröffnungsrede der Verteidigung. Und der Tagesspiegel hebt das offensive Auftreten von Pinar und Rosenthal hervor. Die Verteidiger gehen danach auch noch weiter in die Offensive. Pinar wirft der Anklage zum Beispiel vor, dass es ihr an kultureller Sensibilität fehle.
Weil einer der Beweise der Bundesanwaltschaft war, dass Massoudi gläubig ist, dass er 5-mal am Tag betet. Wo wir dann Beweisanträge gestellt haben, dass in Marokko Schulen unterbrechen, damit die Kinder beten. Und dass es nichts damit zu tun hat, dass sie dann zu Terroristen erzogen werden, sondern dass es eben dazugehört, wie hier sonntags in die Kirche zu gehen.
Massoudi selbst sagt nur über sein eigenes Leben aus, nicht zu den Tatvorwürfen. Er erzählt dem Gericht von seiner Kindheit in Marokko, dass er schon früh den Koran für sich entdeckt hat. Der Vater Beamter, die Mutter Hausfrau. Sie habe ihm die guten Werte des Islams vermittelt. Ehrlich sein, nicht stehlen, nicht töten. Die Richter müssen jetzt also beurteilen, ist Massoudi einfach nur ein gläubiger Muslim, der nach den guten Werten des Islams lebt, oder ein fanatischer Terrorist? Und das ist genau die Frage, die sich auch die Öffentlichkeit außerhalb des Gerichtssaals stellt. Pinar hat das Gefühl, dass die Zweifel, die sie gesät hat, auch in den Medien angekommen sind. Sie findet, die Journalisten sind kritischer geworden.
Es gab da auf jeden Fall mehr Zwischentöne.
Das liegt aber vielleicht auch daran, dass die Stimmung in Deutschland sich grundsätzlich etwas verändert hat. Die Deutschen beäugen den sogenannten War on Terror, den Krieg der USA gegen den Terror, mittlerweile ziemlich kritisch. Erst der Einsatz 2001 in Afghanistan und 2003 der Irakkrieg. Beim zweiten Mal sagt Deutschland Nein zu einem Militäreinsatz. Ist also nicht mehr uneingeschränkt an der Seite der USA. Und immer wieder hört man jetzt auch Berichte von Menschenrechtsverstößen in dem Gefangenenlager Guantanamo auf dem US-Militärstützpunkt auf Kuba. In der Wahrnehmung vieler Deutscher ist da ein quasi rechtsfreier Raum entstanden. Alles im Namen des War on Terror. Und diese USA, deren Image in Deutschland eh schon etwas angekratzt ist, sage ich mal, die stellen sich jetzt auch im Massoudi-Prozess wieder ziemlich quer, was die Kooperation mit dem deutschen Gericht angeht. Über Wochen beantragt Göpinar immer wieder neue Infos aus den USA. Dokumente, die er vielleicht auch entlasten könnten. Kriegt immer wieder die Info, dass das nicht möglich ist oder nur mit erheblichen Schwärzungen. Und irgendwann, da knallt's.
Ich weiß noch eine Situation, Das ist auch prägend für mich und für später auch gewesen, wo ich im Gerichtssaal wirklich völlig ausgerastet bin und der Vorsitzende wieder irgendein Schreiben aus den USA verlas, warum wir was nicht kriegen, aber so super emotionslos wie Richter nur sein können. Und ich dann völlig ausraste, dass er doch gefälligst zumindest irgendwelche Emotionen dazu zeigen soll, bei dieser Frechheit und weiß gar nicht, was ihr alles ihm an den Kopf geworfen hat.
Pinar kann einfach nicht fassen, wie ruhig die Richter diese Info entgegennehmen.
Und irgendwann denkt man, es kann doch wohl nicht sein, der sitzt hier in der Sicherheitszelle dafür, dass er irgendeinen Mitbewohner hatte, der irgendwas getan hat. Und ihr sagt uns dauerhaft, nee, den Beweis kriegt ihr nicht und das kriegt ihr nicht. Das war dann irgendwann zu viel.
Aber dann wendet sich das Blatt. Am 11. Dezember 2003, da geht im Hamburger Gericht ein dreiseitiges Fax ein. Es kommt vom Bundeskriminalamt. Dort liegen nämlich Infos aus den USA vor. Details darf das BKA nicht weitergeben, aber es gibt den Richtern zumindest einen entscheidenden Hinweis. Der stammt aus der Aussage einer wichtigen Auskunftsperson. Im Fax heißt es,
dass die zwar die Interviews nicht freigeben dürfen, aber letztendlich sagen müssen für unseren Prozess, dass dort auch Entlastendes für Masoudi sind.
Aus dem Verhör wurde geschlossen, dass Masoudi offenbar nicht in die Anschlagspläne eingeweiht war.
Und damit hatten wir irgendwas in der Hand, womit dieses Gericht sagen konnte, also es sind so viele schwarze Löcher und was Entlastendes, wir können ihn nicht verurteilen.
Nach wochenlangem Druck, zumindest ein paar Infos. Und die helfen.
Der Angeklagte Masoudi wurde überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen. Er bleibt im weiteren Verfahren zunächst auf freiem Fuß.
Das ist noch nicht das finale Urteil, aber der entscheidende Etappensieg für Pinar. Nach dieser überraschenden Wende spricht sie mit den wartenden Journalisten, umringt von Mikrofonen.
Wir hatten natürlich immer wieder darauf gehofft und immer wieder darauf gedrungen. Nur heute, dass es heute so passiert hatte, glaube ich, niemand mitgerechnet.
Deshalb entschied das Gericht heute aufgrund der vorliegenden Indizien und Aussagen in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten.
Ich interpretiere das so. Die deutsche Justiz zeigt mit dieser Haftentlassung auch, dass sie unabhängig ist. Unabhängig von den Erwartungen des amerikanischen Partners. Quasi, ihr habt uns wochenlang Informationen vorenthalten, es gibt hier noch offene Fragen und Leerstellen, also entscheiden wir für den Angeklagten. Und das auch im Gegensatz zu dem Prozess um den anderen 9-11-Terrorverdächtigen Mutter Sadek, noch kurz davor.
Das war der absolute Hammer. Wir hatten auch nicht so 100% damit gerechnet, auch wenn wir so siegessicher aufgetreten waren.
Auf die Haftentlassung stoßen die Verteidiger in der Kanzlei an, machen eine Flasche Champagner auf. Ihr Mandant, der bleibt auch bis zum Schluss eher reaktionsarm.
Also er hat sich gefreut, er war erleichtert, aber ich meine, andere würden strahlen und so nicht Masoudi.
Dafür strahlt Pinar vermutlich umso mehr. Bei so einem Überraschungserfolg. Abends gibt's dann noch ein Festessen, in einem syrischen Restaurant, erinnert sie sich. Ein paar Monate später wird Masoudi dann freigesprochen. Im Sommer 2005 wird das Urteil rechtskräftig. Und Masoudi reist einige Tage später nach Marokko aus.
Mussten Sie sich in der Öffentlichkeit manchmal verteidigen, dass Sie jemanden wie Masoudi verteidigen?
Dauerhaft.
Beschreiben Sie mal ein bisschen.
Ja, wie kann man Islamisten vertreten? Das ist ja, weil ich verteidige keine Faschisten und keine Vergewaltigungsverfahren. Wo ist denn der Unterschied? Stimmt auch irgendwie. Aber wie kann man Islamisten? Erstens als Frau und zweitens politisch ist ja völlig gegen deine Meinung, was ja auch stimmt. Ich fand, dass im Grunde genommen die islamistischen Verfahren derzeit im Grunde die interessanten politischen Verfahren waren. Und deswegen fand ich es spannend.
Die Anschläge vom 11. September rücken in den nächsten Jahren mehr und mehr in den Hintergrund. Aber sicherer wird die Welt gefühlt nicht. Ganz im Gegenteil. Wenige Jahre nach 9/11 schlägt der Terror auch in Europa zu. In Madrid im März 2004.
Mitten im Berufsverkehr detonieren in vollbesetzten Pendlerzügen mehrere Sprengsätze. Hunderte Menschen werden getötet und verletzt.
Und in London, im Juli 2005.
In mehreren Bussen waren Sprengsätze explodiert. Blutende Passagiere stürzten in einem Regen aus Glassplittern auf die Straße.
10 Jahre später in Paris, in einem Konzertsaal und am Rande eines Fußball-Länderspiels. Da äußert sich der damalige Bundestrainer Jogi Löw schockiert.
Ich habe jetzt gerade nach Abpfiff eigentlich erfahren, was so alles passiert sein soll in der Stadt. Wir sind natürlich alle irgendwie erschüttert und schockiert.
Während des Spiels gab es in Paris Detonationen.
Für mich persönlich tritt der Sport und das Spiel und die Gegentore völlig in den Hintergrund. Darüber gibt es eigentlich nichts zu sagen.
Das machen wir auch nicht, keine Sorge.
Wir werden jetzt uns beraten, was wir tun.
Und dann häufen sich die Anschläge in gleich mehreren europäischen Städten im Jahr 2016. Bis der Terror dann auch Deutschland trifft.
Hallo, wir sind jetzt hier am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche am Weihnachtsmarkt.
Ein Terrorist fährt mit einem Auto in eine Menschenmenge.
Es liegen hier leider Verletzte rum. Er ist hier durchgefahren. Das ist wirklich ein sehr grausames Bild.
Dieser Anschlag, der trifft auch mich bis ins Mark. Terror. In meiner Heimatstadt Berlin. Die Islamisten, die sich nach 2001 in Europa in die Luft jagen, in Menschenmassen fahren und um sich schießen, die sind oftmals keine Al-Qaida-Kämpfer mehr, wie noch beim 11. September. Und einige gehören dann schon zu einer neuen Generation von Terroristen. Einer, der diese Terroristen jetzt ganz genau beobachtet. Das ist der Mann, der noch als Schüler kurz nach dem 11. September eine Demo in Hamburg organisiert hat. Gegen den US-Einsatz in Afghanistan. Behnam. Das war Angeklagt. Folge 4. Von Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11. Ein Podcast von NDR Info. Alle Folgen findet ihr bei ARD Sounds. Und übrigens, wir haben all das ja im Team recherchiert. Und mein Kollege Lennart Bannholzer hat daraus einen Film gemacht. Mit Menschen, die ihr schon kennt, aber auch ganz neuen Geschichten aus der jüngeren Generation. Das Erbe von 9/11. Die NDR-Doku ist in der ARD-Mediathek zu finden. Ich bin Konstanze Nastarowitz, Host und Autorin dieses Podcasts. Meine Co-Autorin ist Charlotte Horn. Die Redaktion hatte Christoph Heinzle. In der Regie Lisa Krumme. Und an ihrer Seite für Ton und Technik Christian Alpen und Jan Merget. Die Musik hat Frank Merfort komponiert. Dramaturgische Beratung Katja Peisen-Petersen und Klaus Uhrig. Juristische Beratung Philipp Steinhübel. Distribution, Wiebke Nielsen und Nils Kinkel. Faktencheck, Andrea Böckmann, Verena Höltke, Bert Holst, Sabine Kuhn, Oliver Mateika, Christine Mattis, Sarah Martinek und Elisabeth Wohltag. Und hier noch eine weitere Podcast-Empfehlung, auch zu True Crime. Da gibt's ja viele spannende Fälle, wie auch diesen hier aus dem Podcast ARD Crime Time. Das Bundeskriminalamt jagt einen Mann namens Sudo. Niemand weiß, wer er ist. Fest steht nur, hinter dem Pseudonym steckt der Betreiber von Deutschlands größtem Darknet-Drogenmarktplatz. Tausende Nutzer, Millionen Umsätze und eine perfekte Tarnung. Zumindest glaubt er das. Bis Ermittler einen kleinen Fehler entdecken und aus einer digitalen Identität plötzlich ein echter Mensch wird. Luis, Student aus Niederbayern. Als Jugendlicher wird er in der Schule gemobbt, fühlt sich ausgegrenzt und findet im Darknet etwas, das ihm im echten Leben fehlt. Anerkennung. Aus Neugier wird Leidenschaft. Aus Leidenschaft wird Macht. Wie die Jagd auf Sudo verlief und wie aus einem unauffälligen Schüler ein Darknet-Boss wurde, hört ihr in der neuen Folge vom Podcast ARD Crime Time. Zum Beispiel in der ARD Sounds App. Den Link findet ihr in den Shownotes.